schlag deinem Steinzeithirn ein Schnippchen. Also, praktiziere Freude oder gib Freude und Dankbarkeit in deinem Leben Raum. In dem Maße, in dem du bewusst deine Aufmerksamkeit auf Ereignisse lenkst, auf Dinge lenkst, die irgendwie ein Lächeln auf dein Gesicht gezaubert haben, stärkst du die Zuversicht, stärkst du das Vertrauen. Mensch, ich bin nicht nur ins Leben geworfen, sondern ich bin auch vom Leben getragen. Gerade zeigt sich das Leben in seiner Schönheit.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie bleiben wir zuversichtlich? Ein Gespräch mit der Theologin und Philosophin Melanie Wolfers rund um die Kraft, die an das Morgen glaubt. Ihr seid goldrichtig bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Mein Name ist Daniel Heinzer. Hallo. Und heute geht's bei uns um Zuversicht. Der Begriff hat in den letzten Jahren eine gewisse Hochkonjunktur, verspricht aber auch Abhilfe zur sich eintrübenden generellen Nachrichtenlage weltweit. Entgegen dem Wind, der gesellschaftlich und ökonomisch rauer wird, beschwören immer mehr Stimmen also die Kraft der Zuversicht. Als Haltung, die vieles zum Positiven verändern kann. Inmitten von schwierigen Umständen oder scheinbar aussichtslosen Situationen gilt Zuversicht als das Gegenteil einer Vogel-Strauß-Taktik, die den Kopf in den Sand steckt. Zuversicht fragt nach neuen Perspektiven. Das ist leicht gesagt, aber nicht unbedingt leicht getan. Denn wie gelingt uns das denn mit der Zuversicht ganz konkret, etwa angesichts eines persönlichen Schicksalsschlags oder viel zu groß scheinender Herausforderungen, wie zum Beispiel dem Klimawandel? Darüber spreche ich heute mit der Theologin und Ordensfrau Dr. Melanie Wolfers. Sie hat in ihrem Buch Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt, 2021, also inmitten der Corona-Pandemie, nach Wegen gefragt, wie man Zuversicht gewinnen und stärken kann. Und sie versteht Zuversicht nicht als billigen Optimismus, sondern als Perspektive, den gegenwärtigen Moment schöpferisch gestalten zu wollen und als Haltung, die der Zukunft einen Vertrauensvorschuss entgegenbringt. Und ich finde, jetzt im Jahr 2026 haben wir Zuversicht immer noch dringend nötig, vielleicht sogar mehr denn je. Und deshalb sprechen wir gleich miteinander drüber, Melanie Wolfers und ich. Kurz noch ein paar Worte zu unserem Gast. Melanie Wolfers studierte Theologie und Philosophie in Freiburg und in München, arbeitete anschließend als Hochschulseelsorgerin an der Uni in München. Seit 2004 lebt die Expertin für Lebensfragen und Spiritualität in der christlichen Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen in Wien. Und inzwischen ist sie längst Bestseller-Autorin, schreibt regelmäßig für überregionale Magazine wie die Brigitte. Sie ist gefragte Rednerin, TV-Moderatorin und auch Podcasterin. Und das findet ihr auch alles verlinkt bei uns in den Shownotes. Jetzt aber endlich herzlich willkommen hier bei Mit Herz und Haltung, Melanie Wolfers. Hallo.
Hallo, Herr Heinze. Ich freue mich.
Frau Wolfers, ich würde unser Gespräch gern persönlich beginnen. Ihr Buch ist ja eine Schule der Zuversicht, kann man so sagen, gespickt mit dem einen oder anderen ganz praktischen Alltagstrick, um mehr Anlässe zur Zuversicht zu finden und auf die zu stoßen. Was hat Sie denn zuletzt mal so richtig zuversichtlich gestimmt?
Ach, ich hab gestern einen unglaublich schönen Kinofilm gesehen.
Oh.
Oh Mensch, und ich immer mit den Titeln. von Joachim Meyerhoff, die so entsetzlich große Lücke oder irgendwie so ähnlich heißt der Titel. Fantastisch. Zum einen ronnen mir die Tränen, weil er so schrecklich traurig war.
Oh.
Und zum anderen war es aber auch eine so wunderschöne Geschichte und es hat echt irgendwie so Zuversicht in mir geweckt oder mich so, ja, wirklich innerlich auch hell gemacht, weil einfach da so die Geschichte von dem Enkelsohn, der nach München zu seinen Großeltern geht und so seinen Weg ins Leben versucht zu finden, eben zur Schauspielschule, und die Großeltern, die sehr skurril sind, unglaublich liebevoll sind und Stück für Stück irgendwie auch eben älter und darin auch ärmer werden, so an Lebensmöglichkeiten, ist eine unglaublich schöne Beziehungsgeschichte zwischen denen, und wie sie sich auch so voneinander verabschiedet haben und wie der junge Joachim Meyerhoff dann eben so ins Leben reingestartet ist. Und da wurde so spürbar, wie tragfähig und wie wichtig wertvolle Beziehungen sind, die einen einfach auch durch Krisen hindurch stützen können. Und das war wirklich gestern ganz, ganz schön. Ich war da mit einer Freundin, dann haben wir noch lange miteinander geredet. Das ist ja auch immer sehr schön, wenn man sich dann auch nochmal persönlich austauschen kann über Dinge, die einem wichtig geworden sind. Auch das, diese Verbundenheit stärkt auch meine Zuversicht.
Ja, danke für den Tipp. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, das wäre einfach eine Komödie, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das was für mich wäre. Aber nach dieser Antwort bin ich mir sicher, dass ich mir den auch anschauen werde. Danke.
Ja. Auf jeden Fall. Das ist eine Verfilmung des ersten Bandes der Autobiografie von Joachim Meyerhoff, dem bekannten Theaterschauspieler.
Super. Also ist notiert und danke für diesen schönen Tipp gleich zum Einstieg. Ihr Buch Rund um die Zuversicht ist ja 2021 erschienen, mitten in der Corona-Pandemie. Jetzt sind wir 5 Jahre später an dem Punkt, dass wir sagen, Corona ist weitestgehend überstanden. Allerdings finden wir uns ja inmitten von so Dauerkrisen, Polykrisen wieder. Wir haben Russlands Angriff auf die Ukraine, der sich in einigen Tagen zum 4. Mal jährt. Die USA kommen uns als verlässlicher Verbündeter abhanden. Der wirtschaftliche Aufschwung lässt auf sich warten. Klimawandel ist vielleicht nicht gerade immer top in den Nachrichten, aber lässt sich nicht aufhalten und ist auch dauerpräsent. Wann hat das denn eigentlich angefangen, dass wir den Eindruck haben, die gegenwärtigen Herausforderungen nicht mehr bewältigen zu können? So schreiben Sie es auch in Ihrem Buch. Wie ist uns die Zuversicht und die Offenheit, die wir der Zukunft entgegenbringen sollten, irgendwie gesellschaftlich abhanden gekommen?
Ja, ich denke schon, dass so die Corona-Pandemie eine ganz einschneidende Erfahrung war, persönlich und gesellschaftlich, weil wir leben ja irgendwie alle so von dem, also oder unsere Gesellschaft lebt von dem optimistischen Glauben, wir kriegen die Probleme immer mehr in den Griff, werden Krankheiten immer mehr bewältigen, können das Leben immer sicherer machen und länger machen, also dass es alles immer handelbarer, einfacher und besser wird. Und mit der Corona-Pandemie kommt da so ein klitzekleiner Virus und zeigt uns, wie wenig Kontrolle wir über vieles haben. Der hat ja das persönliche Leben, das gesellschaftliche Leben und das globale Leben auf den Kopf gestellt. Und das war, glaube ich, eine Erfahrung von tiefer Verunsicherung, Hilflosigkeit, Überforderung und Ohnmacht. Und damit einhergehend so eben die Kehrseite, ja, die Zuversicht, so das Vertrauen, dass ich mein Leben gestalten kann und dass wir unser Leben als Gesellschaft auch gut miteinander handeln können, das ist dadurch geschwächt worden.
Auch so die Skepsis den Akteuren gegenüber, dass man also so nach dem Motto, na, ob die Verantwortlichen in der Welt das irgendwie so hinkriegen, dass wir aus der Krise wieder rauskommen?
Das sicher auch. Also auf jeden Fall in einigen Bevölkerungssegmenten ja sehr, sehr stark. Ja, also das kam ja auch, denke ich, so zu einem dieser großen Vertrauensverluste auch in die Politik, in die Presse, in die Wissenschaft. Aber auch jenseits dessen, also sicher hat das zu einer Schwächung des Vertrauens in Institutionen beigetragen in großem Maße und das merken wir ja heute auch nach wie vor. Aber grundsätzlich glaube ich auch so ein Vertrauen in das den Verlust des Vertrauens in das Aufstiegsversprechen der Moderne, dass wir die Welt sicherer und schöner machen können.
Und Sie sagen, seitdem haben wir uns nicht als Gesellschaft so richtig davon erholt, dass so diese optimistische Zukunftserzählung verfängt, sondern dass einfach diese Menge an Krisen uns eher belastet, als dass wir sagen, wir haben Grund und Anlass, optimistisch oder zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.
Naja, also zum einen würde ich ja zwischen Optimismus und Zuversicht unterscheiden.
Das können wir gleich drauf kommen. Als ich meine Frage gestellt habe, dass Sie da gleich mich korrigieren werden.
Ja. Aber ich antworte trotzdem erstmal auf Ihre Frage. Ja, ich meine, Sie haben ja vorhin dann eh schon den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine angesprochen. Also man hat ja irgendwie so den Eindruck, eine Krise folgt auf die andere und jagt ihr hinterher. Also ich meine, die Welt, in der wir heute leben, in der wir auch leben, seitdem Trump an der Regierung ist und seitdem zum zweiten Mal Präsident ist, oder was in den letzten Jahren passiert ist, das hätten wir uns ja vor 6, 7 Jahren echt nicht im Traum ausmalen können, auf jeden Fall die meisten nicht. Wir leben wirklich in einer Zeit der Polykrisen und vielleicht nochmal so, ich sehe so einen Verschleiß auf 3 Ebenen. Einmal auf der Ebene des Globalen oder Planetaren, dass wir einfach an Kipppunkte gekommen sind auf unserem Planeten, wo der Raubbau von uns Menschen an unserer Erde einfach nicht mehr kompensiert werden kann. Dann ein Verschleiß auf systemischer Ebene, ob Politik, ob Gesundheitswesen, ob Wirtschaft. Also dass da die Systeme immer weniger funktionieren und wir noch nicht genau erfunden haben, wie es gehen kann in einer Welt wie heute, dass Demokratie funktioniert. Und dann eben auch die Überforderung auf persönlicher Ebene, weil das natürlich einfach diese vielen Krisen über einen hereinbrechen und man den Eindruck hat, ich bin dem hilflos ausgeliefert. Und es ja einfach auch sehr viele persönliche Schicksalsschläge und Herausforderungen gibt, ja, wo es schwer ist, irgendwie mit denen auch gut umzugehen.
Nähern wir uns doch mal dem, wie man da vielleicht diesem, was wir gerade beschrieben haben, ja vielleicht entgegentreten könnte oder wie man damit umgehen könnte. Ich finde ja, allmählich spielt uns ja auch so ein bisschen die Jahreszeit wieder in die Taschen. Wenn die ersten Krokusse blühen im Park und die Tage länger werden, dann ist es ja vielleicht ein bisschen leichter, optimistisch gestimmt oder positiv gestimmt durchs Leben zu gehen. Das ist für viele ja gerade, wenn es dunkel ist und im Winter ist auch nochmal schwieriger. Was sind denn konkrete Tipps von Ihnen, sich so am eigenen Kragen zu packen und vielleicht zu sagen, okay, ich behalte meine Zuversicht.
spätestens jetzt kommt dann nochmal mein Einspruch zu Optimismus.
Ich habe schon wieder Optimismus gesagt. Ja.
Entschuldigung, aber Sie haben jetzt einfach zum zweiten Mal diese nette Vorlage gegeben, dass es jetzt eindeutig kommen muss. Also ich unterscheide zwischen Zuversicht und Optimismus und das ist mir was ganz, ganz Wichtiges. Also gerade wenn Sie jetzt so die blühenden Krokusse erwähnen oder so. Natürlich kann man sagen, ich gehe irgendwie so pfeifend durch den Wald, auch wenn es dunkel ist und versuche irgendwie mal meine Angst auszureden oder hoffe, dass alles doch irgendwie noch gut geht. Aber da sind wir ganz nah bei einem Optimismus, der naiv annimmt, ach, es wird eh schon irgendwie gut werden. Theodor Fontane drückt das mal so sehr nett aus. Ein naiver Optimist ist ein Mensch, der in einem Lokal ein Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, sie mit einer Perle, die er darin findet, bezahlen zu können. Und mit einem solchen Optimismus kommt man natürlich nicht weit. Und also das ist so ein wesentlicher Unterschied eben zwischen einer naiv-optimistischen Haltung und einer zuversichtlichen Haltung. Dass eine zuversichtliche Person sehr nüchtern die Probleme sieht. Eine zuversichtliche Person kennt auch Angst oder ist zwischendurch auch mal resigniert oder vielleicht auch verzweifelt, aber sie bleibt nicht auf Dauer in diesem im Loch sitzen, sondern sie ist auch fähig, positive Zukunftsbilder zu entwickeln, Gestaltungsspielräume, Handlungsmöglichkeiten zu entdecken und diese auch tatkräftig zu ergreifen. Also die Forschung redet davon, dass eine zuversichtliche Person possibilistisch ist. Sie sieht Möglichkeiten und sie hat die Kraft, das eigene dazu beizutragen, dass das Erhoffte eintritt. Und das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein, weil weder mit einem Pessimismus noch mit einem blauäugigen Optimismus kommen wir weiter. Das schwächt uns als Gesellschaft und hilft der Welt nicht und auch uns selber nicht.
Können wir das mal an einem konkreten Beispiel durchexerzieren? Lassen Sie uns mal in den USA bleiben, bei Donald Trump. Der positive Dreh oder der vielleicht etwas naive Optimismus wäre ja, es wird ja irgendwie alles gut werden und der Mann, der regiert nur 3 Jahre und danach wird schon irgendwie alles besser werden. Das ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, einfach zu kurz gesprungen, weil es einfach so ein unreflektierter Zweckoptimismus ist. Wie wäre denn eine aus Ihrer Sicht konstruktive, vernünftige Sichtweise auf diese Thematik und auf meinen Umgang damit?
Ich meine, das ist ja großartig und da sind die sozialen Medien ja auch toll, wenn man da so ein bisschen mal so guckt, wie in Minneapolis, fragen Sie mich jetzt nicht genau, wie das heißt, da gibt es schon einen richtigen Begriff dafür, wo also viele Leute, die Menschen, wenn Eispersonen kommen, einfach mit Trillerpfeifen warnen, die Leute unterstützen, da gibt es schon einen Namen dafür, ich habe das vergessen, ich habe es jüngst in der Zeitung gelesen, oder wie Leute gemeinsam auf die Straße gehen, demonstrieren oder was ja auch total gerade um sich greift, dass sie gemeinsam singen. Ich finde das ein total interessantes Phänomen. Da stehen Tausende von Leuten, ob jetzt in Washington oder irgendwo im Staat Minneapolis und singen auch die Ice People an. Dass man die größte Stärke ist die, wenn man seine Meinung ändert und irgendwie erkennt, das war nicht richtig. Und also wie sie da einfach durch einen Zusammenhalt und durch gemeinsames Engagement Hoffnung spürbar machen, Hoffnung wirkkräftig machen und dadurch natürlich auch die Kraft haben, etwas zu bewegen. Das war ja einer der größten Knackpunkte, die ich gelernt habe. Ich habe, nachdem ich über Zuversicht geschrieben habe, das Buch geschrieben, Nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Und eines meiner großen Aha-Momente, als ich mich mit dem Thema Ohnmacht beschäftigt habe, war die Einsicht, die ich da gelernt habe, eben durch Lektüre, dass es vor allem dann zu einem Umschwung in der Geschichte kommt, wenn viele Menschen viele kleine Schritte gehen und irgendwann gemeinsam etwas erreichen. Ob es die Abschaffung der Rassentrennungsgesetze in den USA war, ob es die Einrichtung von Gewerkschaften waren, ob es das Frauenwahlrecht ist. All das waren einmal Utopien, Ideen, von denen die wenigsten gedacht haben, dass sie mal Wirklichkeit werden können. Aber es gab ganz normale Leute wie Sie und mich, die daran geglaubt haben, unsere Träume können Wirklichkeit werden. Und sie haben sich engagiert und gemeinsam eine Veränderung losgetreten, die die Weltgeschichte, den Lauf der Weltgeschichte auch verändert hat. Und genau das ist heute auch möglich. Und dafür brauchen wir eben die Fähigkeit, uns positive Zukunftsbilder vor Augen zu stellen. Und das ist eine der wichtigen Quellen von Zuversicht. Sie haben mich ja nach Handlungstipps gefragt. Eine der wichtigen Quellen ist, Zuversicht und Hoffnung entsteht im gemeinsamen Handeln. Wenn wir gemeinsam aktiv werden, dann besteht ein realistischer Grund zu hoffen auf ein besseres Morgen.
Aber es ist ja auch gar nicht so einfach, immer in den Momenten, wo einem die Zuversicht fehlt, dann sofort auch in dieses Handeln zu kommen. Oder das setzt ja voraus, dass man sich dann auch wirklich am eigenen Kragen packt und irgendwie sagt, jetzt werde ich aktiv. Weil, wenn ich Sie richtig verstehe, passiv einfach abzuwarten, dass die Zuversicht mich schon irgendwann erreicht, das ist wahrscheinlich nicht die erfolgsversprechendste Strategie.
Nein, also Zuversicht ist kein Gefühl, das einen jetzt gerade überkommt, weil die Sonne so schön scheint oder es das Leben so gut mit einem meint, sondern Zuversicht ist eine Haltung, für die wir etwas tun können. Also Gott sei Dank ist Zuversicht nicht von positiven Zuständen abhängig, weil da braucht man ja auch keine Zuversicht, sondern sie wird ja erst dann nötig, wenn es schwierig wird. Und um da im Sturm stehen zu können und ins Handeln zu kommen oder eben auch mit einen positiven Blick in die Zukunft schauen zu können. Dafür können wir etwas tun. Ein erster Punkt, und jetzt möchte ich dann nochmal auf die Natur zurückkommen. Sie haben ja eingangs von der Jahreszeit gesprochen.
Ja, weil ich mich so auf den Frühling freue.
Ja, ich wohne in Wien. Hier habe ich jetzt vor 2 Tagen gelesen, dass dieses Jahr das nebelreichste Jahr seit 35 Jahren in Wien ist.
Ja.
Wir hatten diesen Monat genau 8 Sonnenstunden bislang. Ach, und das ist so seit Oktober. Es ist irgendwie ziemlich schrecklich.
Okay, also diese Hoffnung eint uns schon mal, ja.
Ja, genau. Ja. Also aber worauf eben so diese Sehnsucht nach Frühling auch, wenn man jetzt noch ein bisschen größer denkt, auch anspielt, ist so, wir können, also Zuversicht ist ein ganzheitliches Phänomen und wir können, also Zuversicht ist eine Sache des Denkens, der Vorstellungskraft, des Willens, der Gefühle, aber sie fängt auch schon in der Haltung an. Also es macht einfach einen Unterschied, ob ich irgendwie den ganzen Tag schlaff im Sofa hänge, Chips esse und irgendwie was lese oder vielleicht sogar noch eine traurige Musik höre oder ob ich eine aufrechte Haltung einnehme, ob ich mich bewege, ob ich in der Natur bin, all das sind Quellen, oder wo der Körper auf das seelische Empfinden rückwirkt. Also die Haltung, wenn ich mit einer aufrechten Haltung durch die Natur gehe und im Kontakt mit der Natur spüre, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Also das ist der, helfen Sie mir, Albert Schweitzer. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Wenn ich in dieser Weise in Kontakt komme mit der Natur, in Tuchfühlung bin, dann spüre ich auf einmal, was es heißt, lebendig zu sein. Und sich in Bewegung zu setzen, wenn ich auf einen Berg gehe, dann bringt das auch seelisch ein Stück mehr über den Berg. Also gehen, wandern, in Bewegung sein, setzt Glückshormone frei. Also all das, was wir für unseren Körper tun können, kann auch schon helfen, die seelische Widerstandskraft ein bisschen zu stärken und zu einer aufgehellten Stimmung beizutragen. Das wird heute in der Forschung unter dem Thema Embodiment untersucht. Also die Rückwirkung von Haltung und seelischer Befindlichkeit.
Was ihr, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, nicht sehen konntet, ist, ich habe mich, während Sie das gerade gesagt haben, Frau Wolf, was richtig aufrecht hingesetzt, weil ich so dachte, ja Mensch, du sitzt auch wie so ein Schluck Wasser hier in deinem Studio. Besonders nötig ist das mit der Zuversicht ja, wenn schlagartig irgendwie ein Ereignis im Leben passiert, was einem die Zuversicht erstmal raubt. Also ein Unfall, eine schwere Diagnose, ein plötzlicher Todesfall im Freundeskreis oder. Was wären denn Ideen, Gedanken oder Perspektiven, die vielleicht sinnvoll wären, um in solchen Situationen zuversichtlich zu bleiben oder zu werden, wieder zu werden?
Ja, genau. Ich glaube, letzteres ist auch ganz eine wichtige Frage, wieder neu zuversichtlich zu werden. Das heißt, ein schwerer Schicksalsschlag, der kann mir echt den Wind aus den Segeln nehmen. Und ich glaube, das ist so der erste entscheidende Schritt, dass man sich seine Trauer, seine Bestürzung, seinen Schock, seine Angst, seine Ohnmacht erlaubt zu fühlen und zuzugestehen. Weil alles, was wir unter den Teppich kehren an negativen Gefühlen oder düsteren Gedanken, über all das stolpern wir irgendwann. Also es ist wichtig, sich einfach auch sozusagen im Schlamassel anzukommen, in dem ich stecke. Erst dann kann ich aus ihm auch wieder herauskommen. Und dann scheint mir schon so in meinem Buch entfalte ich ja so mehrere Faktoren, die helfen können, eine Haltung der Zuversicht zu stärken oder wiederzufinden. Ein Punkt ist, tragfähige Beziehungen zu pflegen. Also gerade wenn der Boden unter den Füßen wackelt, tut es so gut zu spüren, ich kann auf jemanden bauen, ich kann mich auf jemanden verlassen. Und wenn ich irgendwie ein Ohr finde, einen Menschen finde, der mir zugewandt ist, dem ich einfach erzählen kann, wie es um mich bestellt ist, vielleicht auch mit dem Gefühlschaos, dann kann das schon so ein ganz kleines Stückchen auch entlasten, auch wenn die Situation ja deswegen nicht sich verändert hat. Aber ich spüre, ich bin mit meinem Schmerz und meiner Not nicht allein. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, gerade wenn wir uns elend fühlen. Also dann hat man ja den Eindruck, kein einziger Mensch auf der Welt bekommt einen Korb, bloß ich bekomme einen Korb und kriege nie mehr irgendwie eine Freundin oder finde nie mehr einen Menschen, in den ich mich verliebe. Und dann so zu merken, nee, ich bin da nicht allein, sondern da gibt es jemanden. Das stärkt schon so ein bisschen das Vertrauen ins Leben. Und gerade dann auch, wenn mein Gegenüber, meine Freunde, meine Familie oder ein Kollege auch mir Vertrauen entgegenbringt und mir spürbar vermittelt, du, ich traue dir zu, dass du durch dieses dunkle Tal gehst und ich bin auch an deiner Seite, wenn du mich brauchst. Also das ist so ein Punkt, tragfähige Beziehungen pflegen. Und ein zweiter Punkt, der mir wichtig erscheint, also wir waren ja vorhin bei dem grauen Wetter, unser Gehirn hat ja diese Angewohnheit, dass wir uns auf das Negative konzentrieren. Das ist evolutiv sehr sinnvoll, dieser Negativfokus, weil ein gefahrensensibles Gehirn unseren Vorfahren eine größere Überlebenschance einberäumt hat, als Leuten, die pfeifend und sorglos durch die Savanne gingen, hinter deren Büschen Klapperschlangen und irgendwelche Tiger waren. Also das heißt, ein gefahrensensibles Gehirn hat die Wahrscheinlichkeit zu überleben erhöht, doch es führt eben zu einer Negativverzerrung. Das heißt, unser Gehirn konzentriert sich mit Vorliebe auf das Negative. Ich halte gerne, ich bin ja auch als Mentorin tätig und da halte ich manchmal meinem Gesprächsgegenüber ein Blatt entgegen, also ein weißes Blatt mit einem schwarzen Punkt und lasse die Person beschreiben, was sie da sieht. Und ich habe das echt schon oft gemacht und alle haben ausnahmslos den schwarzen Punkt in Länge und Breite beschrieben, die Position auf der Mitte des Blattes, wie groß er ist etc. Aber kaum jemand hat auch nur mehr als einen Satz über das weiße Blatt Papier verloren.
So startet ja auch Ihr Buch, ne?
Genau, das ist auch im Buch drin. Ja. Und das ist ein geniales Bild für für die Gier unseres Gehirns, sich auf das Dunkle und Negative zu konzentrieren. Und wer daran zweifelt, muss nur mal überlegen, worüber spreche ich beim Mittagstisch oder wenn ich abends nach Hause komme. Ah, das war mal wieder die Deutsche Bahn, die ewig sich verspätet hat. Oder die laute Baustelle vorm Haus. Oder der nervige Kollege im Büro. Oder Mist, schon wieder ist die Geschirrspülmaschine nicht ausgeräumt. Also irgendwie hat unser Gehirn so diese Schräglage, sich mit dem Nervigen und Lästigen zu beschäftigen und verliert dabei das Positive aus dem Blick wie das weiße Papier. Und das führt dazu, dass der Blick auf die Wirklichkeit verzerrt ist und in der Folge erscheint uns die Welt, unser Leben und wie die Welt sich entwickelt, dunkler, negativer und katastrophaler, als sie in Wahrheit ist. Und das schwächt Zuversicht. Und umgekehrt lautet daher mein Ratschlag, schlag deinem Steinzeithirn ein Schnippchen. Also, praktiziere Freude oder gib Freude und Dankbarkeit in deinem Leben Raum. In dem Maße, in dem du bewusst deine Aufmerksamkeit auf Ereignisse lenkst, auf Dinge lenkst, die irgendwie ein Lächeln auf dein Gesicht gezaubert haben, die dich froh gestimmt haben, die Zuversicht in dir geweckt haben, die Dankbarkeit in dir wecken. In dem Maße, in dem du deinen Blick darauf richtest, stärkst du die Zuversicht, stärkst du das Vertrauen, Mensch, ich bin nicht nur ins Leben geworfen, sondern ich bin auch vom Leben getragen. Gerade zeigt sich das Leben in seiner Schönheit. Und wenn man hirnphysiologisch guckt, je mehr wir das auch tatsächlich üben und praktizieren, umso mehr werden auch neuronal die Bahnen gestärkt, die eben auch das Positive der Wirklichkeit in Blick nehmen. Und das heißt, wir gewinnen einen realistischeren Blick von der Welt und eben nicht nur das Negative. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, gerade in Krisenzeiten, sich bewusst auf das Positive zu konzentrieren. Dass es ja auch noch gibt. Nicht um das Negative auszublenden.
Mir scheint das aber ein schmaler Grat zu sein, das irgendwie richtig hinzubekommen. Also mir kommen jetzt natürlich zwangsläufig auch solche, ich sag's jetzt mal so, Ratgeberkonzepte, die fast so ein bisschen ins Esoterische gehen in den Sinn, die bei mir so ein bisschen Kopfkratzen auslösen. Also ich denke an sowas wie Wünsche an das Universum und wenn ich nur lang genug glaube, dass ich einen Parkplatz finde, dann werde ich einen finden und das Universum, ich bestell da was. Also wissen Sie, so diese etwas seltsamen, so Zweck, da haben wir es wieder, zweckoptimistischen, positiven Sichtweisen. Das meinen Sie ja dezidiert nicht, sondern Sie meinen ja wirklich so eine Grundhaltung der Hoffnung und ein Schärfen eines Blicks für die Sachen, die vielleicht vielleicht auch im Leben einen zuversichtlich stimmen können. Aber ich ahne, dass das gar nicht so leicht ist, das einzuüben und wirklich sich auch für diese Haltung zu entscheiden und da das richtige Maß zu finden, dass man auch nicht von allen anderen so ein bisschen als, ja, du wieder mit deinem ständig positiven Blick, während hier die Welt untergeht, dass man auch nicht so in so eine Ecke gedrängt wird. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, aber wo sehen Sie denn die Brücke von dem, was ich gesagt habe, zu diesem Straßengraben, den ich genauso sehe, der ja genau das nicht wäre, was Zuversicht ist, aber
wie man das einübt, dass man nicht verfällt ich muss einfach nur optimistisch genug in die Welt gucken, dann wird schon alles gut. Ich finde, das wäre so die einfache Abbiegung und die braucht's ja eigentlich gerade nicht.
Nein, nein, mit der haben wir noch kein einziges Problem gelöst, im Gegenteil. Da sind wir genauso passiv, wie wenn wir im Pessimismus verbleiben. Ja, es geht ja nicht darum, ich muss einfach nur positiv, optimistisch in die Welt gucken und dann wird schon gut, sondern ich versuche bewusst aufmerksam zu sein für das, was das Leben selbst in schweren Zeiten doch auch an Gutem bereithält. Sei es wirklich in meinem persönlichen, individuellen Leben, sei es im Blick darauf, was wir Menschen einander beim Kaffee trinken oder in der Kantine beim Mittagessen erzählen. Sprechen wir nur über die Probleme oder sprechen wir auch über gesellschaftliche Probleme, über globale Probleme oder erzählen wir uns auch Hoffnungsgeschichten, wo Menschen was anpacken? So was ich jetzt vorhin erzählt habe, als sie mich nach den USA gefragt habe. Also erzählen wir dann eben auch diese Dinge, wo Menschen gemeinsam aufstehen, wo diese Bewegung der Zivilcourage und des bürgerlichen Engagements einfach wächst. Gott sei Dank, erzählen wir auch das einander und wie die das machen und was wir daraus lernen können. Das sind ja Punkte, die einfach auch darin bestärken. Ja, es gibt viele Menschen, die wollen sich echt einsetzen für eine enkeltaugliche, bessere Welt. Und das stärkt die Zuversicht und das lässt mich meine Ärmel auch wieder hochkrempeln und sagen, okay, ich möchte mit dabei sein.
Jetzt überlege ich mir halt nur, wie kriegen wir das hin, dass das auch die gleichen Einschaltquoten, Klickzahlen und so weiter hat wie all die schlechten Nachrichten. Ne, weil das ist auch eine Erfahrung aus dem medialen Alltag ist, das kennen Sie ja wahrscheinlich auch, dass schlechte News und die Skandale und das, was aufregt und was runterzieht und das, worüber wir eben beim Kaffee oder beim Mittagstisch sprechen, das ist halt auch das, was irgendwie fatalerweise am meisten geklickt wird, am meisten gesehen wird. Und wenn man es dann mal mit konstruktivem Journalismus probiert, mit einem optimistischen Narrativ, mit einer guten Nachricht, um mal theologisch zu sprechen, so dann ja, dann ist das Interesse überschaubarer. So, und ich wünschte mir da manchmal, dass es so einen Ansatz gäbe, da auch die Menschen vielleicht ein bisschen dafür zu begeistern, dass auch das Konstruktive, das Zuversichtliche, das Hoffnungsvolle irgendwie auch wert ist, erwähnt zu werden, geklickt zu werden.
Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Bildungsauftrag. Also Sie haben ja das zentrale Stichwort konstruktiven Journalismus gerade auch genannt. Und da gibt es ja zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, also da wird ein und dasselbe Problem beschrieben, bloß in einem, also in zwei verschiedenen Artikeln. Und die eine Studiengruppe liest diesen ausschließlich negativen Artikel und die andere liest die Berichterstattung über Drogen und so weiter. Aber in dem Artikel sind auch Lösungsansätze integriert oder woanders schon auch mit diesem Problem umgegangen wurde und auch eine konstruktive Umgangsweise gefunden wurde. Und im Nachhinein sind die von der zweiten Studiengruppe da oder Studienteilnehmergruppe fühlten sich motivierter, selber auch gesellschaftlich Hand anzulegen. Und ich glaube, das ist wirklich ein, also von daher spricht das für die Relevanz von konstruktivem Journalismus. Und da, glaube ich, ist echt Bildungsauftrag total wichtig. Und ich denke, auch Sie hier mit diesem Podcast wollen ja eben einfach immer wieder auch ermutigen und mit Hirn und Haltung, Herz und
mit
Haltung?
Mit Herz und Haltung, genau.
Mit Herz und Haltung, genau, mit Herz und Haltung. Also wie bin ich und wie sind wir in dieser Welt unterwegs, auch dazu beitragen. Und da sind natürlich die sozialen Medien mit ihren Algorithmen absolute Katastrophe. Weil einfach, und wenn man jetzt liest, ich habe das vor kurzem gelesen, also in vielen eine absolute Katastrophe, ich habe jetzt gelesen, dass schon über 55% der Klicks unter Social Media und Beiträgen und so weiter gar nicht mehr durch Menschen generiert werden, sondern durch Boots heißt das, glaube ich.
Bots, ne? Bots und automatisierte Abläufe und so, ja.
Genau. Und die bringen vor allen Dingen die negativen Nachrichten nach vorne. Also das Internet wird immer mehr zum asozialen Medium, glaube ich, zum sozialen Medium. Oder auf jeden Fall die sozialen Medien werden immer mehr zu asozialen Medien, so rum, nicht das Internet als solche. Also da eine gute Medienkultur zu entwickeln, ist absolut notwendig.
Das Wort Zuversicht wird ja auch gerne von der Politik benutzt. Das ist eine Sache, die konnten wir zur Neujahrsansprache des Bundeskanzlers in diesem Jahr hören. Der hat zu mehr Zuversicht aufgerufen. Bei uns im Podcast war letztes Jahr der SPD-Politiker Lars Castellucci mit seiner Kampagne Hashtag wird gut zu Gast, wo er auch für mehr Zuversicht warb. Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, inwiefern diese politische Komponente, dieses Inanspruchnehmen von Zuversicht sich deckt oder ins gleiche Horn stößt mit dem oder was Ihnen wichtig ist und wo es dann doch vielleicht Unterschiede gibt.
Das kann ich jetzt so in der Allgemeinheit natürlich nicht sagen. Also ich kenne jetzt beide Kampagnen gerade nicht, die Sie genannt haben. Mhm. Ich lebe in Österreich. Ich meine, ich nehme schon wahr, ich habe wahrgenommen, dass bei der letzten Bundestagswahl die Grünen mit Zuversicht geworben haben. Das war das große Logo. Aber dazu fehlt mir zu sehr die Inneneinsicht oder um sagen zu können, was davon aus einer ähnlichen Haltung und mit einer ähnlichen Intention erwächst und wo das eher ein Zweckoptimismus ist. Ich habe jetzt in meinem eigenen Podcast ganz schön mutig ein Gespräch mit der Ronja von Wurm-Seibel, ehemalige Afghanistan-Journalistin, die ja ganz stark den konstruktiven Journalismus so nach vorne gebracht und nach vorne gespielt hat. Und die kandidiert jetzt für die Grünen als Landrätin in Bayern. Und da kann ich nur sagen, also und deren Kampagne heißt, stell dir vor, die Zukunft wird gut. Und in dem Gespräch, das sehr tiefgehend gewesen ist, finde ich, da habe ich gemerkt, da gibt es eine solche Korrespondenz, so, und zwar gerade aus Leidenschaft wirklich für unsere Welt und dafür, dass wenn wir uns des Lebens freuen können, umso mehr wissen wir, dass viele andere es sich nicht diese Möglichkeiten haben. Und gerade deswegen müssen wir uns dafür einsetzen. Und da habe ich eine ganz große Entsprechung gesehen, wirklich auch in der Tiefe des Anliegens, Zuversicht als Haltung zu vermitteln, die persönlich und gesellschaftlich notwendig ist, damit wir uns den Krisen zuwenden und die Krisen bewältigen.
Vielleicht ist es eben das, was auch so ein bisschen uns zu dieser Frage geführt hat. Unsere Frage war eben so, was kann Politik tun, um Zuversicht zu befördern, statt sie nur einzufordern? Ne? Und das ist vielleicht ein Ansatz, dass man auch diesen Mut oder diesen konstruktiven Blick einfach auch weitergibt.
Ja, ganz wichtig.
Besonders schön an Ihrem Buch finden wir, dass es auch Menschen anspricht, die sich jetzt eher als religiös unmusikalisch bezeichnen würden und vielleicht nicht so viel im Christentum zu Hause sind, wie wir hier im Podcast das sind oder Sie natürlich. Und trotzdem sind immer wieder Beispiele drin, wie eine zuversichtliche Haltung gelingt, die sich aus der biblischen Tradition ableiten. Aus welchen Quellen würden Sie denn sagen, schöpft christliche Zuversicht? Können Sie mal ein paar Beispiele bringen, bitte?
Also christliche Zuversicht schöpft aus denselben Quellen, wie Menschen überhaupt aus Zuversicht schöpfen. Wir haben jetzt nicht ein Sonderleben, wo wir aus anderen Quellen schöpfen, sondern eben aus vertrauensvollen Beziehungen, aus Freude, aus Dankbarkeit, aus dem gemeinsamen Handeln. Und dann ist da natürlich auch eine zentrale Quelle, und das ist natürlich ganz, und vielleicht zielen Sie auf die, eine gelebte, tragfähige Spiritualität, ein gelebter Glaube, eine zentrale Quelle von Zuversicht sein kann. Und da möchte ich schon auch nochmal, weil Sie das gerade auch gesagt haben, auch religiös unmusikalische sind in meinem Buch angesprochen. Das ist mir sowieso ganz wichtig in meiner ganzen Arbeit. Und auch aus gelebter Spiritualität können Menschen schöpfen, die sich nicht als religiös verstehen. Also dieses ganze Bestreben nach Achtsamkeit, nach Sein im Augenblick. Also in dem Maße, in dem ich in Berührung komme, wirklich mit dem Augenblick, wenn ich ganz in meinen Sinnen bin, keine Ahnung, und irgendwie den Sternenhimmel über mir sehe oder den Duft eines geliebten Menschen einatme oder einfach nur eine Kerze schaue, da kann mir bisweilen so die Tiefe der Gegenwart aufgehen. Und Martin Buber, ein Religionsphilosoph, sagt einmal, die Gegenwart ist das Gewand Gottes. Die Gegenwart ist das Gewand Gottes. Und ich finde das ein wunderbares Zitat. In dem Maße, in dem ich wirklich mit dem Hier und Jetzt in Berührung komme, komme ich mit der tieferen Dimension der Wirklichkeit in Berührung. Und diese nenne ich als Christin Gott oder ein anderer Name. Ich meine, in der Bibel gibt es ganz viele Namen für Gott. Leben, Liebe, Licht. Und das ist, glaube ich, erstmal etwas, was so alle Religionen miteinander auch teilen, so die Erfahrung, ich lebe aus mehr als nur aus meiner Kraft. Ich bin eingebettet in einen größeren Zusammenhang. Und in dem Maße, in dem ich mit diesem in Verbindung stehe, schenkt das Zuversicht und Vertrauen. Und als Christin schöpfe ich natürlich einfach auch aus der Bibel und aus dem Zeugnis des Schöpfungsglaubens und der Auferstehungshoffnung. Und das ist eine Quelle, eine Hoffnung, die mir Licht geben kann in dunkler Nacht, dass es irgendwann einen neuen Morgen geben wird, weil eben nicht der Tod und das Leid das letzte Wort haben. Darauf hoffen wir, auch wenn die ganze Bibel und nicht weiß, wie dieses Leben in Gott, dieses Leben in Fülle wirklich aussieht. Aber worin die biblischen Bilder übereinkommen, ist die Hoffnung, dass unser endliches Leben mit seiner Schönheit und mit seinem Schrecken im Unendlichen geborgen ist. Und das kann Zuversicht und Hoffnung schenken, weiterzugehen.
Frau Wolfers, wir sind fast am Ende unseres Gesprächs. Ich würde Sie aber zum Schluss noch einmal um Ihre, ich sag's mal, Vogelperspektive oder Außenperspektive, zu der Sie vielleicht imstande sind, bitten. Im internationalen Vergleich schreibt man den Deutschen ja zu, ganz besonders pessimistisch und sauertöpfisch oder so in die Zukunft zu blicken. Es gibt ja sogar die German Angst, so im Englischen. Sie leben als Deutsche in Österreich, sind viel unterwegs. Ist da aus Ihrer Perspektive was dran oder können wir uns vielleicht sogar von unseren Nachbarn in Europa in Sachen Zuversicht was abschauen?
Ja, also zunächst antworte ich erstmal, ich lebe ja in Österreich, da gibt es so einen Spruch, ich finde das ziemlich witzig, so der Vergleich zwischen Deutschland und Österreich. Und da ist schon was dran. Also ich lebe jetzt seit 22 Jahren in Österreich, schon eine echte Kante. Und ich komme selber aus Norddeutschland. Die Deutschen sagen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Die Österreicher sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und irgendwie ist da so ein bisschen, also diesen Spruch habe ich gelernt, als seitdem ich hier in Österreich lebe. Und ein bisschen ist da auch was dran. Also so irgendwie einfach auch ein bisschen unterschiedlich mit Dingen umzugehen. Und dieses Zitat, was die Deutschen sagen, widerspricht jetzt ja gerade so ein bisschen dem, was Sie gesagt haben. Und natürlich ist mir die German Angst ein Begriff und gibt ja auch viele Studien dazu. Ja, aber zugleich muss ich sagen, finde ich die Ernsthaftigkeit, mit der ja doch Gott sei Dank immer mal wieder auch in Deutschland auf die Probleme geschaut wird und nicht einfach nur ausgesessen wird. Und da die deutsche sozusagen auch die, ja, oder eine Gründlichkeit, deutsche Gründlichkeit hört sich ja schon wieder ganz doof an. aber so diese Ernsthaftigkeit und der Wille, in die Diskussion einzusteigen, den ich auch immer wieder erlebe, wenn ich deutsche Medien anmache oder so, den schätze ich schon sehr. Und zugleich, glaube ich, gibt es etwas, ich komme ja aus einer internationalen Gemeinschaft, wir sind auf allen Kontinenten bis auf Australien in 24 Ländern. Und wenn ich dann mit Mitschwestern im Kontakt bin aus anderen Kontinenten, wo es eher sehr prekäre Situationen sind, in denen sie leben, da habe ich schon auch sehr deutlich den Eindruck, da kommt mir eine Lebensfreude und eine Lebendigkeit und Hoffnung entgegen und eine Power, die fehlt uns, dem alten Kontinent, schon mehr. Aber da ist auch schon ein Stichwort, alter Kontinent, ne? Also dort sind, das sind einfach auch Länder, wo 45% unter 25 sind. Also das muss man natürlich auch sehen, unter 25 Jahren. Also das ist natürlich sehr komplex, glaube ich, also was so zu diesen emotionalen Befindlichkeiten führt.
Frau Wolfers, herzlichen Dank für Ihre Zuversicht und herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen, lieber Herr Heinze.
Dankeschön.
Tschüss, beste Grüße nach Dresden.
Das war also die Autorin Melanie Wolfers hier bei uns bei Mit Herz und Haltung. Am 27. März ist sie übrigens zu Gast in Sachsen. Anlässlich des 40. Geburtstags der ökumenischen Telefonseelsorge in Dresden ist sie um 19.30 Uhr im Dresdner Haus der Kathedrale zu erleben. Der Abend steht unter dem Titel Nimm der Ohnmacht ihre Macht, die Kraft der Zuversicht entdecken. Kostenfreie Tickets gibt's unter lebendig-akademisch.de beziehungsweise direkt bei uns in den Shownotes. In den Shownotes findet ihr auch ihren Podcast übrigens verlinkt. Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben und natürlich auch die jüngsten Buchtitel unserer Autorin. Und jetzt seid ihr gefragt, wie blickt ihr denn so auf die Gedanken und Tipps von Melanie Wolfers? Was schenkt euch Zuversicht? Kommentiert gern auf Instagram oder auf Facebook. Und wenn euch gefällt, welche Gäste und Themen wir hier im Podcast für euch bereithalten, dann abonniert uns gern. Empfehlt uns weiter an Freunde oder Bekannte oder lasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts für uns regnen. Das hilft uns ungemein. Vielen Dank für euren Support. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich bin Daniel Heinze. Tschüss, danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.
mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.